Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer Folge 284 vom CC2, dem Computer Club 2.
Gut gezählt, du hast gut mitgezählt. 284 ist schon eine Menge an Sendungen. Wie viel sind das, wenn wir eine halbe Stunde nehmen, sind das schon 100 und über 140 Stunden ohne die 1-Stunden-Sendungen und ohne die 2-Stunden-Sendung. Ja, das sind schon ein paar Tage, ne?
Ja, also 150 Stunden haben wir schon zusammengequatscht. Wer das abhören will, ja, der braucht längeren Urlaub.
Aber ich glaube, dass viele Leute das sogar gemacht haben. Viele Leute haben das sogar aufgeholt. Denn irgendwie die Lösungen, die jetzt da eingehen, das muss ja einer, das ist nicht so einfach, was wir da gefragt haben. Aber die Leute haben es meistens richtig rausgekriegt. Die müssen ganz schön fleißig mitgehört haben.
Ja, einmal gehe ich davon aus, dass sie das sowieso tun. Und es würde uns, glaube ich, nicht gut zu Gesichte stehen, wenn wir eine solche Geschenkaktion machen würden, wo wir 50 Geschenke verteilen wollen und fragen würden, wie lange hat der 30-jährige Krieg gedauert. Also,
oder in welchem Fluss liegt Köln am Rhein? Aber das wäre die erste Sendung, in der ich nicht begrüßt habe. Also ich begrüße jetzt alle, die uns zuhören. Na. Bei Heinz wahrscheinlich auch, oder?
Ich freue mich auch über alle, die zuhören und grüße alle ganz herzlich und hoffe, dass wir viele Informationen rüberbringen können.
Ja, weil wir aber gerade dabei sind, wir haben das angesprochen, Oxpoon, dieses Ding, Gerät, Maschine, Organisation, Person, Baum, Pflanze, Fluss oder was auch immer das ist, das möchten wir von Ihnen wissen. Wer oder was ist Oxpoon und in welcher Folge haben wir das behandelt? Bis zum 31.08. haben Sie noch Zeit. Also hurtig, hurtig. Heute, wenn Sie das hören können, haben wir Montagabend, den 22.08., also noch 11 Tage. Wenn Sie es später hören, noch weniger. Aber das müssen Sie selbst ausrechnen.
Man muss dazu sagen, dass dieses Oxpoon, wenn Sie jetzt bei Google nachsuchen wollen, nachsehen wollen, mit 2 X geschrieben wird. O X-X-P-U-N.
Aber bei Google können Sie es schreiben, wie Sie wollen, denn Google kennt es nicht.
Das hat mich ganz überrascht.
Was nicht in Google steht, existiert nicht.
Genau. Ja, das hat mich wirklich überrascht, dass das nicht über Google zu finden war.
Ja, aber es sind
vielleicht danach.
Ganze Menge Leute, die auch verstanden haben, was wir damit zum Ausdruck bringen wollten mit diesem Oxpoon.
Naja. Vielleicht ist es bald ja schon Wirklichkeit.
Ja, bald erreicht es uns. Wir steuern darauf zu. Aber wir wollten ja eigentlich heute noch eine Sendung machen.
Genau.
Kleiner Schlenker, Klaus Knopper, mit dem wir jedes Jahr auf der CeBIT zusammensitzen, hat seine neue Distribution veröffentlicht, und zwar Knoppix 6.7. Das basiert auf Debian 6.0.2. Und damit ist er rausgekommen. Da sind ein paar Neuigkeiten drin. Ganz besonders hervorheben möchte ich verschiedene Konfigurationswerkzeuge, zum Beispiel also UMTS und ESDN. Aber er hat auch Adriane, das ist speziell für Sehbehinderte, mit eingebaut.
Und Spracheingabe.
Und reagiert auf Spracheingabe und liest auch beispielsweise Menüpunkte vor. Also eine ganz, ganz wichtige Sache, und ich finde das toll, dass der Klaus sich so darum bemüht, nicht nur, weil seine Frau betroffen ist, sondern weil er einfach auch von der sozialen Seite her eine hohe Verantwortung und Kompetenz hat.
Aber wie lange wird er an dem Knoppix noch herumbauen müssen? Wird das nicht irgendwann von der Linux-Variante Android überholt werden, dass das alles fressen
Android
wird?
Android ist im Grunde genommen ein Smartphone, also ein Telefonbetriebssystem. Und wenn ich mir heute diese Flachcomputer ansehe, dann sind das letztendlich ja Smartphones, mit denen man nicht telefonieren kann. Man hat dann Tastatur- und Mausgeschichten dran gebastelt und so ganz rund läuft es noch nicht. Viele Sachen sind schön, aber es ist noch kein richtiger Computer. Und deswegen wird es noch lange nicht gegen Linux wirklich anstinken können. Wie nah? Heinz.
Natürlich ist die Verbreitung über die Apps sehr, sehr schnell. Und Linux, dieses Linux-Projekt, Linux in Handy reinzubringen, ist ja noch nicht wirklich erfolgreich.
Genau. Also, es ist, für mich ist es noch kein vollwertiges Betriebssystem. Es ist ein schönes, gutes, noch offenes, hoffentlich noch lange offenes und kostenloses, obwohl da einige kräftig dran werkeln, dass es sich ändert. Aber, naja, es muss ja alles irgendwo auch gemacht werden. Die Entwicklung, die dauert eben eine gewisse Zeit und mit Programmieren ist das ja so eine Geschichte, Heinz. Da kannst du mehr dazu erzählen.
Ich wollte etwas erzählen über effiziente und offene Compiler-Umgebung für das semantisch annotierte Parallele, semantisch annotierte parallele Simulation.
Kannst du das auch nochmal so erzählen, dass das jeder versteht?
Ich auch. Programmieren 2.0 würde ich das nennen.
Also geht 2.0 Definition kommt hinterher, so wie es beim Web 2.0 war.
Genau. Also. Es geht darum, dass Forscher sich dran geben. Oder Forscher und Industrie sich dran geben und mal darüber nachdenken, was man macht, damit die Prozessoren, die wir heute haben, oder die Hardware-Architekturen, die wir heute haben, damit wir überhaupt nutzen können. Wir haben vor einiger Zeit schon mal darüber gesprochen, dass man einfach Parallel-Compiler entwickelt, aber es geht ja um viel mehr dabei. Nicht nur die Daten, die Threads, die einzelnen Schritte zu zerlegen, sondern muss ich ja mal drüber nachdenken, wie man an Daten rankommt, wie man Daten weglöst und wie man das Ganze in so einer Architektur organisiert. Es gibt ein schönes Beispiel, wenn man zum Beispiel eine Küche hat. Wenn ein Koch das macht, ist das alles Serial Processing. Das geht alles heute schon. Wenn ich jetzt aber 10 Köche da reinstelle, die sollen ein Gericht machen, dann muss ich ja vorher schon mal organisieren, wer soll was machen. Wenn sie alle den Salat schnipseln und keiner kocht die Kartoffeln, gibt das nie ein fertiges Essen. Ähnlich wird es heute noch gemacht, die Compiler, die heute da sind, also die Programme, die der Mensch lesen kann, in maschinenlesbare Codes übersetzen, die arbeiten immer noch sehr, sehr seriell. Die nehmen sich also bestenfalls eine Aufgabe und übersetzen die und dann wird die nächste genommen und übersetzt und die kann man dann schon mal auf die Kerne verteilen oder man macht 2 Programme, lässt man parallel laufen. Die Forscher wollen jetzt was anderes. Die sagen, okay, der Flaschenhals im System ist, dass die Daten nicht schnell genug aus den Arbeitsspeichern geladen oder wenn eine Teilaufgabe gelöst ist, sie ihre Ergebnisse nicht los wird, weil die Weiterverarbeitung dahinter stockt. Das ist so kompliziert, dass man macht heute so Ansätze, man nimmt sich irgendeine Rechnerarchitektur und baut einen Compiler, der genau auf diese Architektur passt. Man hat also einen 8-Kern-Rechner mit irgendwelchen besonderen Memory-Ausstattungen oder hat eine Grafikkarte, einen Supercomputer dahinter und baut sich dann einen Compiler zusammen, der genau diese Hardware abdeckt. Jetzt kommt die nächste Generation der Prozessoren mit eventuell noch mehr Kernen, mit anderer Memory-Architektur, mit also vielfach Memories, die organisiert sind, immer so Speicherinseln, der mehrere Festplatten hat und der eventuell noch eine andere Grafikkarte hat oder einen anderen Numerikprozessor hat, der eben noch leistungsfähig ist. Dann muss ich wieder hergehen, muss mir meinen Compiler nehmen und den wieder an die Architektur anpassen. Sehr zeitaufwendig und die Programme haben eben nur eine begrenzte Haltbarkeit. Man muss die immer wieder neu übersetzen.
Ja gut, aber was ist denn daran zu ändern? Die Hardwareentwicklung, die wird ja immer weiterlaufen, das ist klar. Und kann ich nicht sagen, okay, Compiler, du hast jetzt nicht mehr nur 4 Kerne, sondern du hast jetzt 8 oder 16, das müsste doch relativ einfach sein.
Das wäre ja nur ein Problem. Damit hast du ja nur die Rechenoperationen getrennt. Wenn die aber alle 8 Kerne auf einen Memory-Controller zugreifen, hast du da einen Flaschenhals, weil eben nur einer die Daten besorgt und wieder ablegt.
Aber das kann ich ja von Compiler-Seiten nicht ändern.
Ja, das ist ja eben das, was die Wissenschaftler behaupten, dass das in Zukunft möglich sein sollte. Und dass man, wenn ich das richtig verstanden habe, das waren Wissenschaftler, die das geschrieben haben, dass es im Prinzip einen Zwischenschritt gibt, dass ich dann im ersten Schritt die Aufgaben zerlege und die Notwendigkeiten, wer was braucht, zerlege und im zweiten Schritt dann das in den echten binären Code für die einzelnen Prozessorkerne übersetze. Und die werden dann eben optimiert und der Teil muss eventuell dann auch wieder optimiert werden. Das ganze Projekt läuft jetzt über 3 Jahre und danach sollen die ersten Erkenntnisse erstmal vorgestellt werden. Und da muss man schauen, ob die Beteiligten wirklich in der Lage sind, das in Programme zu gießen oder in Compiler zu gießen. Ich meine, was dabei ist...
Eins, wer ist denn dabei bei den... Wer macht denn da mit?
Das ist die Universität des Saarlandes, also Intel Visual Computing Institute im Saarland, DFKI, also Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, die Universität Mainz, das KIT in Karlsruhe, dann das Rechenzentrum, Hochleistungsrechenzentrum der Uni Stuttgart und dann sind eben noch Industriepartner dabei wie Cray, die seit immer schon Supercomputer bauen. Interessanterweise Böhringer Ingelheim, die Pharma-Leute, weil die ja immer sehr komplexe Modelle entwickeln müssen mit ihren Molekülen für neue Medikamente. Dann gibt es so eine Firma, die sich auf Raytracing spezialisiert hat, die Firma RRT. Das sind also schon alles Größen, die in dem Projekt mithängen, die man schon ernst nehmen kann. Und also ich hoffe sehr, dass da irgendwann was Gescheites rauskommt.
Hans, es gibt aber noch ein weiteres Problem, was vielleicht gar nicht so einfach zu lösen ist. Wenn man also die optimale Nutzung der Hardware in den Griff bekommt, dann ist es doch immer noch so, dass man bei parallelisierten Aufgaben gar nicht im Vorfeld weiß, wie lange nun der einzelne Kern benötigt oder wie lange für einen Thread benötigt wird, bis er fertiggestellt ist. Und jetzt müssen aber andere möglicherweise auf einen warten, weil der unendlich lange braucht, was vorher nicht absehbar war. Das Problem, das hat man bis heute noch nicht in den Griff bekommen.
Das ist ja ein Ziel, dass man sowas in den Griff bekommt. Wir denken alle noch zu sehr in serialisierten Prozessen. Die Neumann-Architektur hängt ganz tief bei uns drin. Selbst wenn ich einen Threads auf verschiedenen Kernen laufen lasse, sind das ja immer nur komplette Aufgaben, die durchgeführt werden müssen. Eventuell gibt es ja auch eine andere Möglichkeit, dass man Aufgaben so aufteilt, dass die in Teilschritte zerlegt, kleinere Teilschritte zerlegt werden und dass dann immer dann ein anderer Kern noch einspringt oder mehrere Kerne dazukommen, wenn die Aufgabe anscheinend zu lange dauert. Das ist nichts Einfaches. Wenn das so einfach wäre, hätte man ja längst schon so Compiler, die das machen.
Man hat es ja auch schon versucht. Ich meine, ich denke da an die Transputer. Ja. Und an die Programmiersprache Occam, die sollte ja dann alles lösen, die sollte die ganze Parallelisierung lösen und nach ein paar Jahren war das alles eingestampft. Man hat es nicht hingekriegt. Ist man jetzt optimistischer?
Ja, man ist wesentlich optimistischer. Man hat in den Jahren auch mit diesen Misserfolgen ja einiges gelernt, warum das nicht so erfolgreich war oder was da nicht funktioniert hat, dann waren eventuell auch die Hardware war damals noch nicht so weit und noch nicht in den Leistungsklassen, die wir heute haben. Die Grafikkarten haben damals nur einfach Bildchen gemalt. Heute sind die Grafikkarten die zentralen Rechenstelle für Matrizenoperationen, also für alles das, was für alle Beschreibungen der physikalischen Welt werden die eingesetzt, um einfach die schnellen Operationen durchzuführen. Und dadurch sind ganz neue Aufgabenstellungen gekommen und ganz neue Möglichkeiten gekommen. Und ich glaube schon, dass auch die Software-Theoretiker, die Informatik-Theoretiker weitergekommen sind in den Erkenntnissen, wie Parallelprocessing arbeiten muss. Wenn wir uns unser Gehirn ansehen, das ist ja auch ein Parallelprozessor. Das ist jetzt sehr vereinfacht. Ich entschuldige mich schon bei allen Zuhörern im Vorfeld. Im Prinzip ist das Gehirn auch ein Parallelprozessor, wo ganz viele Prozesse parallel ablaufen und wenn mehr Kapazität für irgendwas gebraucht wird, wird das auch automatisch umorganisiert. Vielleicht muss man auf so eine Compiler-Architektur irgendwann mal rauskommen. Mal schauen. Ich hoffe, dass die Forscher uns da irgendwas Gescheites erzählen können in 3 Jahren. Dann haben wir nämlich wieder ein schönes Thema, über das wir berichten können.
Ja, das dürfte nicht so einfach werden.
Nein, wenn alles was... Wolfgang, wenn es einfach wäre, hätten wir das heute schon.
Ja.
Wohl wahr. Ja.
Ja. Das vielleicht ist der Mensch gar nicht geschaffen dafür, dass er so parallel denken kann.
Ach, wir denken ja parallel, wir wissen es bloß nicht.
Ja, nun, aber das können wir ja nicht umsetzen. Wir können das Gehirn ja nicht aus dem Kopf rausholen, das in den Computer reinschmeißen.
Nein, aber man kann...
Und sagt, mach mal so.
Nein, aber die Wissenschaftler arbeiten ja daran, versuchen zu verstehen, wie das Gehirn nun wirklich funktioniert. Wir sind ja schon weit effekt von den ersten Anfängen, dass man sagt, das Gehirn arbeitet wie ein Computer. Das ist ja Quatsch.
Die neuesten Erkenntnisse, die sagen aber doch ganz klar aus, dass unser Gehirn ja auf bestimmte Dinge spezialisiert ist. Ja. Das heißt, dieses Parallelarbeiten hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was wir eigentlich versuchen, am Computer zu erreichen. Wenn ich gehe und gleichzeitig die Augen auf und zu mache, atme und mit meinem Nachbar spreche und aber auch noch sehe, was da auf der Straße vor mir vor sich geht, dann sind das vollkommen unterschiedliche Zentren. Und es kann sogar passieren, dass ich Dinge sehe, die mir gar nicht ins Bewusstsein kommen, aber später sage ich, ach ja, da war doch was, ich habe doch was gesehen. Mhm. Das heißt also, wir haben Spezialisten in unserem Gehirn, es sind ja viele kleine Gehirne letztendlich, die da zusammenarbeiten. Wenn wir aber ein Problem lösen, dieses Problem, das können wir nicht so einfach parallelisieren und sagen, hör mal, ihr, die ihr bisher die Füße bewegt habt und ihr, die ihr bisher dafür gesorgt habt, dass ich mich gekratzt habe, wenn es irgendwo juckt, jetzt müsst ihr alle an dem Problem mitarbeiten, damit ich mal hier die dritte Wurzel ziehen kann. Das geht ja bei uns im Kopf auch nicht. Da arbeiten wir ja nach wie vor seriell.
Für spezielle Probleme, das ist richtig.
Ja, und wir haben bei unseren Computern spezielle Probleme. Und nicht die Umwelt zu erfassen. Hätten wir das, dann hätten wir auch einen Analysator für die Bilder über die Kamera, für das, was wir für die Spracherkennung benötigen. Das sind ja auch heute schon wirklich getrennte Systeme, deren Ergebnisse dann später wieder ausgewertet werden von einem weiteren Gehirn.
Wobei die Ergebnisse, die wir heute mit der Umweltanalyse kriegen, noch sehr eingeschränkt sind, sagen wir mal. Das, was das Gehirn da leistet, ist technisch noch nicht umsetzbar, obwohl wir die technischen Voraussetzungen hätten. Wir wissen aber nicht genau, wie es funktioniert. Wir wissen nicht, wie Spracherkennung funktioniert wirklich, wie das Gehirn das macht.
Nein, also in aller Tiefe noch nicht.
Wir wissen nicht, wie unterbewusstes Sehen, also das, was du eben sagtest, dass wir irgendwas zwar sehen, aber nicht wirklich, dass gar nicht bis ins erste Bewusstsein vordringt, dass irgendwo sie im Hintergrund abspielt. Das wissen wir alles nicht. Aber warum soll man sich nicht diese Arbeitsweisen anschauen und versuchen, die Leistungsfähigkeit, die so ein Rechner hat, dafür auch einzusetzen oder ähnlich einzusetzen?
Weil der Rechner viel zu klein und zu doof ist.
Ja, Vorschlag zu Goethe. Wie wäre es denn, wenn wir nochmal den Professor Drottenberg bemühen würden, der ja immerhin den ersten Rechner gebaut hat, den Subrenum, der ja massiv parallel arbeiten sollte, aber auch daran gescheitert ist. Ich habe übrigens hier eine Viertelplatine von diesem Subrenum bei mir im Zimmer hängen. Sieht wunderbar aus, sieht ganz toll aus. Ihn nochmal zu befragen, denn er hat ja wahrscheinlich auch weitergedacht.
Ja, das denke ich auch. Und er kann zumindest aus heutiger Sicht sagen, woran es damals gescheitert ist und welche Wege man vermeiden und möglicherweise auch bevorzugen sollte.
Ja, da haben wir doch schon wieder, glaube ich, ein sehr, sehr interessantes
Thema. Das wird ein sehr, sehr gutes Thema, kann ich mir vorstellen. Tja, Heinz. Also, dein Gehirn wird bald ersetzt, habe ich verstanden, durch neue Programmiermethoden.
Ja, da ist nicht viel, was zu ersetzen ist.
Ja, Heinz, aber was mich da am Anfang gewundert hat, dass du vom Programmieren 2.0 sprichst. Wir sind doch, wenn das DFKI dabei ist, die reden dauernd schon von dem Internet 3.0. Müsste man da auch Programmieren 3.0
nennen. Dann nenn es Programmieren 3.0. Ich fand das einfach nur ganz lustig, das so zu nennen. Denn effiziente und offene Compiler-Umgebung für semantisch annotierte parallele Simulation ist doch ein bisschen unhandlich.
Wohl wahr, ja.
Also Programmieren 3.0. Okay.
Da bin ich eben mit dem Handy
ein bisschen schnell vorgeprescht. Das kommt ja jetzt erst, glaube ich, dass wir ein bisschen über die Überwachung reden wollen.
Ja, es ist die Frage. Überwachung ist ja aller Orten. Wenn ich mir vorstelle, wie war das beim Strubbelpeter? Wer kennt das noch? Der Friedrich, das war ein arger Wüterich oder so ähnlich?
Ja.
Ich weiß zwar nicht, wieso ich jetzt darauf komme, aber ich denke da über eine Nachricht nach, die vom Bundesinnenminister handelt, der ein Ende der Anonymität im Internet fordert. Das heißt, er möchte also, dass wir im Internet nicht mehr einfach irgendwo uns rumtreiben können, etwas ansehen können, etwas laden können, sondern er möchte schon wissen, wer wann wo was macht. Das finde ich ja toll. Ich meine, ich weiß zwar nicht, wer das so komplett überwachen soll, aber wir müssten dann natürlich auch dafür sorgen, dass wir zum Beispiel bei einer Demo auch dann den Ausweis um den Hals hängen, wahrscheinlich eine Vergrößerung, DIN A4, damit jeder erkennen kann, wer da zum Beispiel mitläuft. Ja, das Finanzamt zum Beispiel dürfte dann auch keine anonymen Briefe mehr annehmen und irgendetwas überprüfen, wenn ein Nachbar den anderen anscheißen will oder sowas. Und die müssten sagen, nee, nee, der Herr Friedrich hat gesagt, so nicht. Also entweder du nennst jetzt und lauter solche Sachen. Also es würde unser gesamtes Gesellschaftssystem auf den Kopf stellen. Das ist die eine Sache.
Also so anonym.
Dann müsstest du beim Einkaufen wahrscheinlich auch vorher deinen Pass zeigen.
Natürlich.
Ja. Ne? Denn du kannst ja heute noch anonym einkaufen. Gehst irgendwo hin, wo dich keiner kennt.
Ja.
Und kaufst was und gehst wieder raus.
Aber jetzt mal einen Moment. Das Internet ist nicht anonym. Wenn ich sehe, diese Abmahnanwälte, die heute davon leben, irgendwelchen Leuten Briefe zu schicken, die irgendwas mal illegal runtergeladen haben, die kommen sehr einfach an Verbindungsdaten dran und sehr einfach auch an die Adressen dran.
Wie?
Es ist erstaunlich, wer alles Abmahnungen kriegt, weil er irgendwo mal irgendwann was illegal runtergeladen hat. Also das Internet ist nicht anonym.
Ja gut, aber das geht ja nur dadurch, dass irgendein Geschädigter in Anführungszeichen jetzt sagt, da ist was geladen worden, das ist die aktuelle IP von dem und du musst dann zeitnah bei dem Provider nachfragen, wem war diese IP zugewiesen zu dem Zeitpunkt. Und du musst ein berechtigtes Interesse haben, das musst du nachweisen.
Oder musst bezahlen vielleicht, das weiß ich ja nicht, wie es geht.
Also die kommen auch ohne Gerichtsbeschluss an die Daten dran. Das ist das habe ich jetzt, ein Bekannter von mir hatte so ein Verfahren am Hals. Und darüber habe ich das erfahren, dass die Geschädigten denn ohne, oder diese Abmahnanwälte, ohne Gerichtsbeschluss an die Verbindungsdaten rankommen.
Über wen?
Das muss ich noch weiter recherchieren. Das wird irgendwann mal ein Thema werden. Da bin ich noch nicht ganz mit durch.
Ist auch ein schönes Thema. Ist auch ein schönes Thema.
Denn die Ermittlungsbehörden kommen nur über den Gerichtsbeschluss da dran. Also das Internet ist nicht anonym. Deswegen war das an sich, als ich das hörte von unserem Bundesinnenminister Friedrich, an sich kein Aufreger. Ich habe als Erste gedacht, ich kennte eigentlich die technische Infrastruktur nicht oder was ist mit dem Mann?
Ja, wer von unseren Politikern hat denn überhaupt Ahnung vom Internet? Ich habe bisher in der Regel nur Unwissenheit oder dummes Zeug gehört.
Ja.
Mal ganz ehrlich gesagt. Auf der anderen Seite muss ich natürlich sagen, in irgendeiner Art kann ich das auch nachvollziehen. Ich habe ja nun oft mit Leuten im Internet zu tun, im Forum zum Beispiel bei uns. Und was da besonders auffällig ist, wenn ich jemanden kenne, schon mal getroffen habe, auf der Cebit oder irgendwo anders, bei Vorträgen oder mit ihm sogar telefoniert habe oder persönlich E-Mails ausgetauscht habe, dann geht man anständig miteinander um. Aber manchmal meine ich, dass man im Internet meint, wegen dieser mehr oder weniger oder auch nur gefühlten Anonymität, sich so benehmen zu können, als hätte man das ganze Jahr Karneval. Alle hätten Masken auf und alle wären besoffen und könnten sich benehmen, wie auch immer sie wollten. Irgendwo aus dem Gebüsch heraus mit heruntergelassenem Visier andere mit Dreck bewerfen. Das ist natürlich das extreme Gegenteil. Das habe ich oft genug erlebt. Wenn die Leute enttarnt sind, dann sind sie plötzlich ganz anders. Dann laufen sie sogar weg im Internet, im übertragenen Sinne und wollen dann nichts mehr und gehen und melden sich nicht mehr. So, diese menschliche Schwäche, die ist natürlich ziemlich nervig manchmal, dass man von irgendeinem Dödel, von dem man nichts weiß als diesen blöden Nick-Name, dumm angemacht wird, der sonst nicht den Mut hätte, überhaupt guten Tag zu sagen. Das ist jetzt die andere Seite.
Klar.
Tja, ich finde das auch nicht gut.
Dass Leute, die anonym sind, sich nicht benehmen, siehst du in jedem Urlaub. Wenn da gibt es ja diese Treffpunkte, wo die Leute, die gerne Alkohol zu sich nehmen, sich treffen. Und wenn man die nicht kennt oder wenn die unbekannt sind, dass sie dann auch schon mal sehr über die Stränge schlagen.
Mhm. Naja. Ich finde das nicht gut, dass so viel im Internet da mit Anonymen, mit Prinz Eisenherz oder wie immer sie heißen. Ich heiße Wolfgang Back und manchmal heiße ich auch Bakilo, aber man kann dann immerhin zurückschließen, dass Bakilo, das ist der Wolfgang Back. Und das muss auch so sein, meiner Ansicht nach. Denn ich habe keine Lust, da irgendwie als Eisenherz da irgendwas zu erzählen.
Ja gut, es hätte aber ja auch nichts mit dir zu tun dann.
Nein, guck mal andersrum. Wenn einer das unbedingt anonym machen will, dann kann er sich auch eine künstliche neue Identität schaffen. Denn du kannst nicht erwarten, dass jeder denn mit dem Personalausweis irgendwo hingeht und sich denn eine, wie auch immer, einen Zugang holt. Gut, den muss man ja sowieso vorlegen, sonst kriegt man den Zugang nicht. Wenn man sich eine Prepaid-Karte holt oder einen Handyvertrag holt, muss man auch alle Daten über sich selber offenlegen. Also es ist gar nicht so einfach, da wirklich anonym zu bleiben. Dass Leute unter Nickname das machen, okay, die fühlen sich dann eben sicher. Aber selbst wenn man das sagt, okay, hier geht nur Echtnamen, da kann man sich immer noch einen neuen Namen ausdenken, irgendeine Adresse ausdenken und dann sagen, okay, das ist dann eben meine Fake-Persönlichkeit. Ich bin sicher, dass Leute auch sowas heute schon machen. Aber ob man das mit gesetzlichen Maßnahmen einfach so regeln kann, glaube ich persönlich nicht. Alles das, was reglementiert worden ist, wird auch immer versucht zu umgehen. Und je mehr Reglementierung ich habe, desto mehr Versuche, es zu umgehen, wird es geben.
Heinz, da sprichst du gerade etwas an, und zwar mit Mobiltelefonen und so weiter. Wir haben ja definitiv eine Telefonüberwachung bei uns in der Bundesrepublik. Und Bewegungsprofile werden auch erstellt. Die Überwachung von Telefonanschlüssen ist nach Paragraph 100a, 100b der StPO eigentlich nur mit einem richterlichen Beschluss möglich. Das geht also nur bei Gefahr im Verzug und was weiß ich nicht alles. Ich weiß aber aus verschiedenen Quellen, dass es eben auch ganz, ganz anders geht. Dass man also direkt den Zugang hat, dass Geheimdienste tatsächlich jederzeit darauf zugreifen können und selbst entscheiden und eigenverantwortlich sagen, das ist jetzt wichtig, das muss ich jetzt tun. Und jetzt muss man wissen, wie kann man denn das überhaupt? Also die Speicherung der Verbindungsdaten beim Mobilfunkbetreiber, das heißt, das sind dann Daten wie die Funkzelle, wo man gerade drin ist, Funkmast, welche Antenne davon, damit man also auch die Richtung hat. Die Dauer, die angerufene Nummer, der Anrufer, seine Nummer, die IMSI, das ist also die Identifikation des SIM, die IMEI, das ist die Identifikation des Telefons, die feste Seriennummer, Nummer des Telefons und lauter solche Sachen. All das wird aufgezeichnet und kann abgefragt werden, so dass man also quasi auch nachträglich sagen kann, ich will mal gucken, wo ist der rumgelaufen, wo ist der überall gewesen. So, und
das nennt man doch Vorratsdatenspeicherung, die ist doch noch verboten. Die ist
noch verboten, aber es wird ja so praktiziert und wir hören das ja immer wieder und immer wieder. So, und das BSI, die haben jetzt einen ganz, ganz tollen Tipp. Die sagen also, wird die Erstellung von Bewegungsprofilen als Gefährdung angesehen, dann sollen, falls umsetzbar, die Mobiltelefone und auch die SIM häufiger unter den Mitarbeitern getauscht werden. So wird eine Zuordnung der Geräte und Karten zu bestimmten Nutzern zumindest erschwert. Soll der Aufenthaltsort zu bestimmten Zeiten unentdeckt bleiben, hilft nur ein Ausschalten des Mobiltelefons. Um sicher zu sein, sollte der Akku entfernt werden. Und weiter, wenn man höhere Sicherheitsansprüche hat, die Verwendung von Prepaid-Karten zur Anonymisierung. Ein Kartentausch, der Erwerb von bereits registrierten SIMs oder der Erwerb von Prepaid-SIM-Karten ohne Ausweisprüfung ist zur Vermeidung der Identifikation beim Mobilfunkbetreiber zu empfehlen. So, ich glaube, derjenige, der das geschrieben hat, der hat noch niemals eine Prepaid-Karte gekauft, denn um die dann zu aktivieren, muss ich mich über das Internet oder Telefon nicht doch ausziehen. Da muss ich sagen, da wohne ich, da bin ich und so weiter. Sonst bekomme ich die Karte nicht freigeschaltet. Ich weiß nicht, was da eigentlich bei uns passiert.
Es sei denn, du machst es illegal.
sei denn, ich suche mir aus dem Telefonbuch oder im Internet zu irgendeiner Straße in irgendeinem Ort und einer Hausnummer irgendjemanden heraus, den es gibt, und gebe das bei der Aktivierung der Karte an.
Muss dann nicht der Geburtstag auch noch stimmen?
Darauf haben die keinen Zugriff. Ja? Ich habe es nur ausprobiert, also wenn Postleitzahl und nicht stimmt oder Straße oder so etwas, dann wird das nicht angenommen. Aber alles andere nehmen die an. Also es ist eine merkwürdige Welt, in der wir leben, aber es ist schön. Ich denke auch, wir tun den Daumen hoch dafür, dass wir anonym telefonieren und im Internet surfen können.
Na gut, wir telefonieren ja nicht anonym, uns kennt ja jeder.
Wir sollten in unserem Shop vielleicht Prepaid-Karten ohne Registrierung bereithalten.
Das wäre eine gute Sache, da sprechen wir drüber. Und alle anderen sollen einfach gucken, was sie da kaufen können. Und tschüss.
Daumen nach oben, Zicke-Zack.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.